Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt das Interview mit dem Sack. Der doch etwas andere Interview-Podcast. Denn neben Gast und Gastgeber ist immer mit dabei ein Sack voller Gesprächsthemen. Los geht's!
Einen schönen guten Tag. Wir sind im Lenzig in Schöneberg bei, was ist das eigentlich?
Cappuccino.
Cappuccino und grünem Tee, das bin ich. Und wir zeichnen auf die Folge Nummer 0006 vom Interview mit dem Sack. Vielen Dank an dieser Stelle für die Kommentare bei iTunes zum Interview mit dem Sack Nummer 0005 mit Sebastian Fitzek. Wenn es euch heute gefällt, freue ich mich auch über entsprechende Zeilen an besagter Stelle. Was machen wir hier? Wir reden über aktuelle Themen und Projekte. Heute geht es wieder um ein Buch. Und zwischendurch meldet sich Andrea, die Stimme aus dem Off. Das klingt dann so.
Okay. Ich sage, Zeit für ein Thema aus dem Sack.
Damit fordert sie uns zum Themenwechsel auf. Ist eigentlich alles gesagt. Hallo Gast nochmal.
Hallo.
Jetzt hören wir erstmal, wer du bist.
Vorname Katharina, Nachname Stüber, Jahrgang 1987, Wohnort Berlin. Und nun beim Beruflichen müssen wir etwas ausführlicher werden, denn Katharina Stüber hat schon viel gemacht. Sie ist Comedian, Schauspielerin, Sprecherin, Moderatorin und Autorin. Die Quatsch-Comedy-Talentschmiede von Thomas Hermanns hat sie 2015 gekürt zur witzigsten Frau des Jahres. Und jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht. Es heißt Unzensiert durch Amerika. Darin geht es um eine Reise kreuz und quer durch Trumps Amerika.
Nachdem du das jetzt gehört hast, möchtest du etwas richtig stellen oder einordnen?
Einordnen. Die witzigste Frau des Jahres, das war in der Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede 2015. Ich war aber auch die einzige Frau da.
Okay.
Es waren sonst nur männliche Comedians, also wanderte dieser Titel automatisch zu mir.
Aber ich vermute, im Quatsch Comedy Club hat man das mit Humor genommen.
Ja, na selbstverständlich.
Aber das kann sie trotzdem mit Stolz tragen. Warum hat sich da keine andere Frau hingetraut?
Das ist natürlich eine Grundsatzfrage. Ne? Gibt es so wenig Frauen in der Comedy oder werden zu wenig Frauen eingeladen oder sind Frauen vielleicht auch einfach gar nicht witzig?
Das bezweifle ich auch stark.
Ich
schon im Vorgespräch kennengelernt habe. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Wir wollen reden über Unzensiert durch Amerika. Du hast ein Buch geschrieben. Spannend ist, Trump hatte seine Amtseinführung am 20. Januar 2016.
Exakt. Und am 19. Januar bin ich angekommen in Amerika. Das war gleich die erste schöne Begegnung am Flughafen. Da wird man so willkommen geheißen am Los Angeles Airport. Und dann hängt da ein Bild des Präsidenten. Das war in diesem Fall noch Obama. Und da sind direkt Leute in Tränen ausgebrochen, weil sie wussten, dass ab morgen da ein Bild von Donald Trump hängt.
Das war Zufall, ne? Du wolltest eigentlich zu deinem Opa?
Ja, mein Opa hatte mich eingeladen. Der hat mit 89 Jahren sich Facebook beigebracht. Und hat mir dann eine Einladung auf meine Facebook-Pinnwand geschrieben und hat gesagt, ja, ich plane bis zum 100. Mal, welche Geburtstage ich groß und welche ich klein feiere, kommst du eigentlich zu meinem 90.
Was dann eben zusammenfiel mit diesen geschichtsträchtigen Wochen. Wie lange warst du insgesamt da?
6 Wochen.
6 Wochen, so. Und dann bist du angekommen, aber vielleicht auf deine Eindrücke kommen wir nochmal zu sprechen. Beschreib erstmal, wie verlief die Reise?
Also ich bin als erstes nach Kalifornien geflogen, da war ich in Los Angeles und dann in San Francisco. Dann habe ich noch Familie in Texas, mein Onkel und meine Tante, die leben da. Dann habe ich die in Texas besucht und von da aus bin ich dann zu Opa nach Florida gefahren. Dort haben wir seinen 90. Geburtstag verbracht. Und ich habe schon unterwegs gemerkt, also die Menschen haben da Redebedarf.
Ja, und auch ungefragt.
Redebedarf. Immer auch gerne ungefragt. Ja. Und mein Onkel in Texas, mein Onkel und meine Tante, die sind beide Hardcore-Republikaner auch. Und mein Onkel hat gesagt, wenn du das mal wirklich verstehen willst, was hier los ist, dann musst du mal die normalen Leute kennenlernen. Also nicht die Städter, so, sondern du musst mal ins Land reingehen. Und dann habe ich mir gedacht, na okay, ich habe noch Zeit, ich nehme mir einen Mietwagen in Miami und fahre einfach nach L.A. zurück mit dem Auto, ja. 4000 Kilometer.
Nicht schlecht.
Ja.
Und da hast du links und rechts
immer mal hingeguckt.
Ein Gespräch geführt, Leute kennengelernt und so weiter.
Ja.
Und ich glaube, sehr vielfältige Eindrücke gewonnen, weil Amerika ist nicht Amerika, so wie Deutschland nicht. Deutschland
ist, Bayern
hat so
ist
viele,
oder
ja,
Berlin.
Oder nur, genau, es hat so viele Facetten. Und Berlin ist nicht Deutschland, sag ich gerne, aber auch Besucher sagen das, ne? Wenn du Berlin kennst, kennst du nicht Deutschland.
Nee, ich finde, in Berlin sammelt sich immer sowas, wenn es irgendwas Neues gibt, was kommt. Das konzentriert sich dann so hier und dann schwappt es irgendwie so rüber und verläuft sich dann so. In Bayern kommt es schon gar nicht mehr an, im Norden schon ein bisschen, aber es plätschert so weg.
Bitte zieht jetzt Thema 1 aus dem Sack.
Ja, so Gameshow-mäßig. Nee,
es sind so 50 drin.
Aber da beißt nichts.
Nee, da beißt nichts.
Toll.
So. okay. Das Thema Haare.
Willst du da mitsprechen?
Ja, ich kann ja. Ich habe ja.
Du hast ja Haare.
Ich trage ja jetzt Bart seit mehreren Jahren schon. Und seit einem Jahr gehe ich auch wieder zum Friseur. Zu Schettin in Grunewald, Grunewaldstraße. Mhm. Und das ist nett. Das erste Mal wieder beim Friseur nach all den Jahren war, ja.
Und was hat der gemacht? Also so glatt rasiert, oder?
Nee, der bringt das dann so in Form.
Ach, so ein Barbier.
Ja, genau.
So. Und den Kopf rasierst du selber?
Ja, den rasiere ich selber. Ja, beim Interview mit dem Sack wird auch immer gerne der Interviewer befragt. Ne, also tut dir keinen Zwang an. Das gehört ja auch so ein bisschen mit dazu. Genau. Ein-, zweimal die Woche. Fing auch an, auch auf einer Reise. 2001 in Australien. Weil es wurde schon lichter und es nervte halt, dauernd zum Friseur zu gehen. Ich hatte auch kein Geld.
Ich dachte, hast du eine Backpacker-Tour gemacht und Läuse gekriegt?
Ich habe ein Jahr da gelebt. Und mein Kumpel Gavin aus Großbritannien schwor auf diese Frisur. Mhm. Und hatte so eine Schneidemaschine und dann irgendwann meinte ich ja abends, ja, gib mal her. Seitdem ist das so.
Krass.
2001. Mhm. Ja. Wäre das was für dich? Also, ich weiß nicht, die Hörer wissen, die was für eine Frisur ich habe? Sollen wir es mal kurz...
Also,
hat sich jetzt vielleicht auch schon
Martin
erschlossen.
Martin Klostermann trägt voll Glatze.
Genau. Es würde auch noch was kommen, aber immer wenn ich es versuche, denke ich mir, sieht doch kacke aus.
Dann kommt es aus der Nase.
Da auch? Bei dir auch eigentlich? Haben Frauen Nasenhaare bestimmt?
Nein, niemals,
oder?
Niemals.
Ja.
Doch, Frauen haben, glaube ich, auch...
Ja auch nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Zurück zum Thema.
Zum Thema Haare. Ich hatte vor ein paar Jahren, da hatte ich auch, da hatten alle diesen Seiten, so einen wilden, man kämmt so zur Seite und rasiert die Seiten ab, beide, so ein Undercut.
Aber gibt es heute nicht auch noch?
Doch,
viele
auch
Mädels
noch.
Haben das, glaube ich, gerade.
Ja, aber so vor 3 Jahren hat das in Berlin erstmal alle. Das ist genau das auch, was wir
ja, genau. Hatten, in Bayern, da kommt das jetzt an, ne?
Ja.
Nicht mehr lila färben, sondern...
So, abrasieren.
Undercut,
ja. Und das habe ich auch. Ich hatte das dann so kurz rasiert an den Seiten. Ich glaube auch auf meiner Facebook-Seite, glaube ich, gibt es davon noch Bilder. Und dann habe ich irgendwann auch mal gedacht, Männer rasieren sich ja oft so eine Vollglatze. Ich will mal wissen, wie das ist. Und dann habe ich es einfach auch nass abrasiert.
Komplett?
Ja.
Im Ernst?
Einmal, ja.
Wow.
Aber so übers Wochenende, ne? Hast du dann Montag schon wieder so ein paar Stoppeln. Aber ich fand das ganz
gut,
interessant.
Ja, aber jetzt hast du ja schon schulterlang.
Ist alles,
oder
wie
würde man das nennen?
Haare.
Bis man da hinkommt, dauert es ja dann doch eine Weile.
Longbob, ich weiß nicht.
Ja.
Ich habe aber auch Haare schneiden, da sind Leute immer komisch mit. Also, dass sie immer zur selben Friseurin gehen und so. Und wenn die nicht da ist, dann machen sie es auch nicht.
Ja.
Ich habe festgestellt, ich war zuletzt vor 1,5 Jahren mal bei einer Friseurin, weil ich die bei einer Lesung neulich wieder getroffen habe. Und dann jemand anderes sagte, sind Sie so eine gute Friseurin? Und da habe ich so meinen Zopf aufgemacht und habe gesagt, sehen Sie, vor 1,5 Jahren geschnitten, sieht immer noch tippitoppi aus.
Also schlecht fürs Geschäft eigentlich, ne?
Eigentlich schon.
Aus Ihrer Sicht. wie hast du das genannt?
Undercut.
Das ist danach. Ein Spongebob.
Ein Spongebob. Ja, das ist der neue Trend. Ein Spongebob auf dem Kopf. Ein Longbob, glaube ich.
Okay. Viele Frauen haben aber auch, glaube ich, so die Schwester, die Mama, da schneidet man sich mal gegenseitig die Spitzen.
Ich glaub,
ist das sowas bei dir? Du hast eine Schwester, ne?
Ja.
Eine?
Ja, ist so Patchwork-mäßig. Ich habe eigentlich 3 Brüder und 3 Schwestern, aber mit einer Schwester bin ich aufgewachsen.
Also so ein Ritual habt ihr jetzt nicht zufällig?
Nee, wir haben es früher immer gerne so getreten und gebissen, aber jetzt Haare schneiden,
ist es besser geworden,
vielleicht mal Haare abbeißen. Ja, deutlich, deutlich.
Haare ist ja auch noch nicht nur auf dem Kopf. sowohl als auch. Da gibt es ja auch im Internet so Versuche von Frauen, die mal alles suchen lassen.
Bring back the bush, habe ich gesehen, ist da bei Facebook.
Und? Hast du ja schon eine Glatze geschnitten? Auch ein Experiment, was du schon mal durchgeführt hast?
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade über dieselbe Sache reden.
Keine Ahnung.
Gut. Ich habe erst ein bisschen gemeint.
Also ich denke jetzt an eine Frau im Internet, die sich ein Jahr lang die Beine nicht rasiert hat.
Aber ich so ein Experiment schon mal gemacht habe.
Ja, und über welchen Busch hast du gesprochen?
Über den Busch.
Ah,
Den also gut. Über Intimbehaarung. Das ist ja, jetzt so ein Aufruf ja. irgendwie.
Da können wir jetzt auch den Bogen wieder schlagen zu Amerika, machen wir aber gleich. Jetzt.
Ja,
Bring back the bush.
Genau, da habe ich nämlich dran gedacht, weil ich so ein Schild gesehen habe beim Women's March in Los Angeles.
Ah, okay.
Da stand Less Trump, More Bush mit einer Zeichnung dazu.
Sehr gut.
Ja, hatte viele Ebenen, weil es auch so eine Bush-Anspielung hat.
So sind wir vom Thema Haare wieder in Los Angeles.
Gefällt Andrea das oder kriegen wir gleich einen Blitzschlag auf den Kopf oder so? Dass wir jetzt selber das Thema gewechselt haben, oder?
Ach so, nee, das gehört damit zu. Wir meandrieren hier gerne mal ein bisschen rum. Also so kommt man von den Haaren zum Busch.
In einem Café nachmittags in Schöneberg.
Ja, wenn du am Strand bist und einen so einen Gorilla-Typen siehst, was denkst du? Gibt ja diese Männer, wo Haut kaum noch erkennbar ist, bester Sonnenschutz?
Was ich denke, also optisch wäre das jetzt nicht mein Idealbild, aber ich meine, der Gorilla, man kann da gar nichts zu, ne?
Ja.
Also, ich meine, wenn man so 3-4 Haare irgendwie auf der Schulter hat oder auf der Brust als Mann und man sagt, nee, ich lass die rauszupfen oder abrasieren oder so, verstehe ich's, aber stell dir mal vor, wenn jemand den ganzen Rücken zum Beispiel voller Haare hat, was soll der denn machen, der arme Mann?
Ja, kaum was möglich. Oder naja. Ich glaube, man kann es weglasern, das könnte ziemlich teuer werden, ne?
Ja, und ich glaube, es tut auch wahnsinnig weh. Und also, aber seien wir mal ehrlich, ne, man verliebt sich ja jetzt nicht in die Behaarung eines Menschen, im Idealfall.
Meistens sieht man sie auch nicht auf Anhieb.
Erst später, das stimmt. Ja?
Und die wenigsten, unterstelle ich mal, stellen so ein Tinder-Bild rein.
Mit dem haarigen Rücken, ja, vielleicht, naja, wenn man so auf Bären steht.
Möglich.
Hast du Brusthaare?
Ja, jede Menge.
Und Rückenhaare?
Nee, weniger. Aha. Ich finde es ganz gut verteilt soweit.
Ach, schön, das freut mich für dich.
Ja, vielen Dank. Männer mit Bärten ist ja auch so ein Berlin-Trend. Jetzt, wenn du mal mich außer Acht lässt, da scheiden sich die Geister, finde ich. So in den Redaktionen, wo ich in letzter Zeit gearbeitet habe, wurde dann immer beschworen, der Trend sei vorbei. Wir hatten da einen CVD, der dem kein Bart wuchs. Und der hat immer gesagt, der Barttrend sei vorbei. ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das trägt ein Mann in Berlin und auch außerhalb, glaube ich, inzwischen ganz gerne. Wie stehst du zu diesem Trend?
Ich finde, es ist tatsächlich auch so ein bisschen wie mit Frisuren. Also es gibt Leute, die können alles tragen und es gibt Leute, ich habe auch einen Freund, wenn der sich glatt rasiert, dann sieht er wirklich ganz komisch aus. Also viel zu jung, also der ist aber auch schon Mitte 40 und wenn der so ein 3-Tage-Bart hat, dann kriegt er was unheimlich Kerniges. So ein Rauschevollbart, das ist auch nichts für ihn, hat er auch schon probiert. Also ich glaube, das liegt sehr daran, was einem selber gefällt und ob man ein Gespür dafür hat, was einem steht oder nicht. Ich versuche mir gerade, dich ohne Bart vorzustellen.
Ich kann dir mein Führerscheinbild zeigen. Wenn irgendwo auch abends in der Kneipe das Gespräch stoppt, dann hole ich einfach meinen rosanen Papierführerschein von 1995 raus.
Wahnsinn.
Darauf habe ich die Haare andersrum.
Das glaubt man eigentlich gar nicht in der heutigen Zeit, also dass das noch gültig ist überhaupt.
Absolut. Also,
Martin.
Die meisten Menschen sind entsetzt und meinen sagen dann, ich hätte mich verbessert. Also
ja,
wie nennt man das? Das ist schon was
so unter SpongeBob-Artiges.
Ne? Ja, genau.
Aber da warst du 18?
Da muss ich 17 gewesen sein dann, ne?
Genau. Achso, ja klar, aber mit 18 ja. Kriegt man einen Führerschein.
Kein Härchen im Gesicht, aber nee. Oben so eine Art Pilzfrisur.
Ja, aber schon so ein durchdringender Blick, ne? So was Investigatives auch.
Meinst du?
Also ja, ich glaube, du hast deine Eltern wahrscheinlich auch oft durchschaut.
Ich bin mir nicht sicher.
Dankeschön. Zurück zum Aktuellen, bitte.
6 Wochen durch die USA, kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump. Wie hast du die Menschen erlebt?
Damals auch schon sehr gespalten. Also es gab wirklich entweder Leute, die haben gesagt, Trump, das ist unser Typ, der wird's richten. So, der ist der Underdog, der räumt jetzt mal hier richtig auf im Saustall. Oder dass die Leute, wie ich gesagt habe, hasst ihn wie die Pest, ich will es nicht, wie kann sowas sein? Haben wir eben schon bei dem Haargespräch angefangen. Ich war bei diesem Women's March in Los Angeles und da fand ich es wirklich erstaunlich und es gab mir auch Hoffnung.
Kurzer Rücksprung, das war am Tag der
einen Tag danach,
nach der Amtseinführung. Da sind Hunderttausende, glaube ich, zusammengekommen. Ne?
Ja, da gab es viele verschiedene Zahlen. Die letzten, die ich jetzt gelesen habe in L.A., also es fand ja dann plötzlich weltweit statt, waren 750.000 Leute, die sich da so spontan zusammengefunden haben, um da zu demonstrieren.
Das war mehr als bei der Amtseinführung. Vermutlich.
Ja, ein Donald sieht das anders, aber wir wissen, dass das stimmt.
Ja.
Und einfach, dass die Leute rausgegangen sind und gesagt haben, wir sind für Frauenrechte, wir sind vor allem auch für Menschenrechte. Das war eigentlich das Überthema, obwohl es ja der Women's March war. Und auch, wir sind gegen Rassismus und wir wollen auch nicht, dass das Amerika ist, was repräsentiert wird in die Welt. Also das war auch so ein Hilferuf zu sagen, ey, wir sind trotzdem noch da, ne? Wir anderen Menschen, andersdenkenden Menschen. Ich wurde dann aber relativ schnell ernüchtert, als ich dann eben mit den ersten Republikanern auch gesprochen habe, weil die wirklich völlig kritikfrei gesagt haben, jetzt fängt das goldene Zeitalter an. Also der legt hier die Weichen für die nächsten 30, 40 Jahre und da werdet ihr euch alle mal umgucken.
Fragt ihr sich, in welche Richtung, ne? Fragt man sich heute. Wir kommen auf die Sicht heute nochmal zu sprechen. Deine Tante, dein Onkel, zu den beiden hast du, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis, leben in Texas, sind aber Republikaner durch und durch, kann man das so sagen. Ist das vorstellbar, dass die mal einen Demokraten wählen?
Nein. Nee. Also die würden lieber sozusagen den nächst Schlechteren wählen als den besseren Demokraten. Das liegt daran, weil die Familie meines Onkels, also meine Tante ist natürlich, die hat deutsche Wurzeln. Deswegen hatte die sozusagen politisch überhaupt nichts damit zu tun. Aber die leben wirklich ein bisschen auch in so einer 50er-Jahre-Welt noch. Also der Mann verdient das Geld, die Frau ist zu Hause. Sozusagen schlechtes Zeichen, wenn eine Frau arbeiten gehen muss. Und die Familie meines Onkels, die waren halt schon immer Republikaner. Und gerade wenn du eben nur so ein Zwei-Parteien-System hast, also du bist Demokrat oder Republikaner, dann ist das sehr, sehr tief verwurzelt.
Also nochmal zurück zu vor einem Jahr. Die Stimmung war euphorisch auf Seiten der Republikaner und Entsetzen war zu spüren auf Seiten der Demokraten.
Absolut.
Fasst das zusammen?
Ja.
Hast du einen, wenn wir bei den Demokraten bleiben, bei den Hillary-Anhängern, bei den Trump-Gegnern, hast du ein Beispiel für eine Begegnung, die dir diesbezüglich im Kopf geblieben ist?
Ja, und die ist auch ganz nah bei mir. Das ist nämlich mein Opa in Florida. Also es ist mein Ziehopa, der ist nicht Deutscher, der ist Amerikaner.
Wir nennen ihn einfach Opa.
Opa, ich nenne ihn immer Opa.
Wer mehr zu den Hintergründen wissen will, möge das Buch lesen.
Kaufen.
Uns sind kaufen.
Erst kaufen, dann lesen.
Unzensiert durch Amerika von Katharina Stüber. So, dein Opa.
Der ist 1927 geboren und ich habe auch im Buch so seine Lebensgeschichte und seinen Werdegang geschildert. Und der hat wirklich gesagt, weißt du, ich werde jetzt 90 Jahre alt und dieser Mann ist Präsident geworden. Der einzige Wunsch, den ich noch in meinem Leben habe, ist so lange zu leben, um nochmal so einen Regierungswechsel mitzubekommen. Denn für meinen Opa war die schlimmste Vorstellung, dass er von dieser Welt geht mit einem republikanischen Trump-Präsidenten und dass sozusagen das der letzte Gedanke ist, den er mitnimmt, wenn der Deckel zufällt.
Ja.
So, einfach weil der geprägt ist natürlich. Sein Vater war im Ersten Weltkrieg, er war im Zweiten Weltkrieg. So, der hat sich immer durchgearbeitet, musste mehrfach schmerzlich lernen, wie man eben auch unter so einem System leiden kann. Also der hatte mal eine schwere Krankheit, dann musste er, weil es keine Gesundheitsversorgung gibt, einen Kredit aufnehmen, hat seinen Job verloren, war ewig verschuldet, hat im Wohnwagen gelebt und hat auch gesagt, was er aber all die Zeit lang immer mehr gelernt hat, ist, dass man mit den Menschen achtsam umgehen muss, dass man ihnen zuhören muss.
Das ist für mich eine sehr markante Stelle, die du über ihn schilderst. Das kannst du, glaube ich, auch schnell finden hier im Buch. Hier, das ist Seite 122. Vielleicht nutzen wir es für eine kleine Leseprobe, by the way.
Ja, na klar. Er schaut traurig in den Garten. Ich will nicht noch einen Krieg erleben. Es wird bestimmt große Konflikte mit den Muslimen geben. Trump macht unser Land durch Aktionen wie den Muslim Ban nicht sicherer, sondern gefährlicher. Wenn du mit jemandem sprichst, der eine andere Meinung hat als du, dann ist es doch das Wichtigste, ihm zuzuhören, Fragen zu stellen und Ruhe zu bewahren. Wenn ich etwas in 89 Jahren gelernt habe, dann das. Du hast recht, Opa, pflichte ich ihm bei. Er lächelt. Aber wenn du mir unbedingt etwas zum Geburtstag schenken willst, nimmt er den Gesprächsbeginn wieder auf, dann wünsche ich mir, dass wir spazieren gehen. Ich laufe jeden Tag ungefähr 8 oder 9 Meilen. Das weiß ich so genau, weil ich in meinem Handy ein GPS habe, das es für mich aufzeichnet. Stolz holt er sein Smartphone aus der Tasche.
Den Spaziergang gab es dann am Geburtstag?
Ja, ich bin jeden Morgen immer mit Opa spazieren gegangen.
Und er ist 30 Jahre lang geschwommen auch. Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ja, über 5000 Meilen allein im Meer.
Man sagt, Bewegung, gute Ernährung, das wenig hilft. Alkohol, kein Nikotin, das würde helfen für ein langes Leben. Geht es ihm gut heute?
Ja, also altersbedingt. Er wollte eigentlich jetzt im letzten Sommer nochmal nach Deutschland kommen. Das hat er nicht geschafft, weil es ihm nicht so gut ging. Aber das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, wir hatten ein schönes Weihnachtsfest und er freut sich sehr, weil ich habe ihm natürlich auch das Buch geschickt. Ne? Ich habe es ihm ja auch gewidmet. Ja, Opa geht's gut.
Das war jetzt die demokratische Seite. Eine Begegnung mit einem Republikaner aus dieser Zeit von vor einem Jahr. Welches ist dir da?
Das wäre eine Nachbarin meiner Tante, mit Trudy. Der Judy, ja, die blöde Kuh. Da kam ich auch wirklich an meine Grenzen, weil es eine Frau ist, Anfang 60, die schlimmsten Klischees verifiziert, die man sich über einen weißen republikanischen Menschen vorstellen kann. Also die hat gesagt, Homosexualität, das ist wie ein Krebs. Ne? Die Schwarzen sollen sich nicht so aufregen wegen der Sklaverei. Da können sie ja nichts dazu. Die müssten mal lernen, wie das ist, unter Hitler im KZ zu sein. Dann wüssten sie, was schrecklich sind.
Und die seien auch teils nicht so intelligent, hat sie, glaube ich, auch unterstellt.
Ja, weil ihre Gehirne anders sind, genau. Ja. Und sie hat auch gesagt, dass es vor Obama gar kein Rassismusproblem gab, aber seit Obama alle Afroamerikaner dann geschrien haben, jetzt gehe ich auch aufs College, jetzt kann ja hier jeder alles machen. Und dann hat sie gedacht, und rate, wer es bezahlt? Wir mit unseren Steuern.
Und das war eine Frau voller Klischees und Vorurteile.
Ja, und auch also gefährlichem Halbwissen und auch gar keinem Wissen. Ne? Also eine Stelle war dann auch, dass sie zu mir gesagt hat...
Wie alt?
Anfang 60. Mhm. Dass die Amerika gehört ja praktisch den Chinesen, so wie Trump das sagt. Mhm. Und dann hat sie wirklich so ganz bockig gesagt, und sagt, ja, und die Chinesen haben auch eine Mauer gebaut. Und wenn die das können, dann können wir das schon lange. Mhm. Und ich habe dann da gesessen und gesagt, meinst du die große chinesische Mauer eigentlich? Also, ne, weißt du überhaupt? Und sagt sie, ja, warum haben die das denn gebaut?
Und in diesen Tagen nach der Amtseinführung, wie war sie dort? War das so ein Gefühl des Sieges? Was hast du gespürt bei ihr? So dieses Jetzt kommen wir?
Ja, auch gerade eben nach dieser Obama-Zeit, ne, wenn du dir vorstellst, dass eben da bei solchen Leuten dann, die wirklich auch so einen Rassismus haben, ne, die haben ihren alten Präsidenten sozusagen verachtet und haben gesagt, wir mussten das jetzt aushalten. Und jetzt beginnt aber der Siegeszug. Ne, und die sind natürlich dann auch glücklich, wenn so ein Trump kommt und sagt, ich reiße jetzt erstmal alles ein, was Obama hinterlassen hat, und dann machen wir es mal richtig. Das fand ich natürlich toll. Und wenn du auch gesagt hast, aber wie findest du das denn, wenn Trump so grässliche Sachen sagt, menschenverachtende Dinge, rassistische Dinge, ne? Oder auch frauenverachtende? Also da habe ich auch zum Beispiel mit meiner Cousine drüber gesprochen. Ja. Gesagt, die ist 40. Ich gesagt, wie findest du das denn, wenn jemand solche Sachen sagt? Und die sagt dann auch, na ja, du...
Deshalb Milliardär.
Ja, und... Darum geht's ja auch nicht. Also in jedem Korb ist ja ein fauler Apfel. Und nur weil er jetzt hier und da mal was Blödes sagt, heißt ja nicht, dass er ein schlechter Präsident ist.
Also das so ein paar Momente, Momentaufnahmen von vor einem Jahr. Den Abgleich zu heute, den machen wir dann später.
Es ist wieder Zeit für den Sack.
Das ist das Thema Sterne.
Deine Augen leuchten wie Sterne.
Das hätte ich jetzt sagen müssen.
Billige Anmachsprüche.
Was für ein Sternzeichen bist du?
Krebs.
Ah, wie sind Krebse so?
Ausgeglichen, harmonisch. Ich habe, glaube ich, tatsächlich mal gelesen, so harmoniebedürftig. Ich bin ehrlich gesagt da nicht so ein Sternzeichen.
Löwe, von denen sagt man das nicht?
Nee.
Ja, wobei eigentlich bin ich schon, aber ich kann es dann halt nicht lassen.
Ich hätte eigentlich Löwe werden sollen.
Ach, guck mal, interessant.
Aber ich war 6 Wochen zu früh.
Okay.
Aber war super. Ich hatte gleich meine erste Einraumwohnung, den Brutkasten, eine Weile für mich. und ich bin am selben Tag geboren wie meine Schwester. 5 Jahre später.
Ach, das ist ja witzig.
Ja, also früher war es nicht so witzig. Inzwischen ist es uns wurscht.
Weil gab es dann Konkurrenz auf den Kindergeburtstag oder gab es immer die gleichen Geschenke?
Es gab immer meistens die gleichen Geschenke oder also das gleiche Geschenk in einer unterschiedlichen Wertigkeit. Zum Beispiel haben wir beide eine CD bekommen. Meine Schwester hat dann die super geilen Bravo-Hits gekriegt, die gerade angesagt waren. Und ich hatte irgendwie so eine Abklatsch-Dorf-Disco 3. Ganz genau. Und meine Mutter hat auch früher uns gerne immer gleich angezogen. Das fanden wir auch beide schrecklich. Also, so wie falsche Zwillinge. Also man konnte ja sehen, dass wir keine Zwillinge sind, aber...
Sie hat ein bisschen so getan, als ob...
Ja.
Okay.
War nicht ganz so pralle.
Ich finde Horoskope ja lustig. Ich glaube auch durchaus, da ist was dran, was so Charaktereigenschaften angeht. Mhm. Was so das Horoskop aus der Zeitung angeht, bin ich mir nicht so sicher. Was dran ist, ich habe gehört, es soll Redaktionen geben, wo es gar keine Astrologen gibt.
Nein.
Ja.
Unvorstellbar.
Ja, aber ich glaube, aber die Bild, die leistet sich noch ein. Oder ein Nee. So, Krebs, soll ich dir mal vorlesen? Bitte. Heute, was ist denn heute? Heute ist der, wir treffen uns am Freitag, eine Woche vor der Veröffentlichung. In einer Woche ist der 19. Was heute ist der 12. Wir veröffentlichen dieses
Interview. Ach so, eine Woche vor Veröffentlichung.
Ja, also das ist, andere Menschen können dieses Interview dann hören.
Also wir sprechen
das, hatte man dir, das hat man dir gar nicht gesagt.
Sind wir gar nicht live, Schweinerei. Wir sprechen zu euch aus der Vergangenheit.
Krebs, 12.1. Tagestrend. Widersprüchliche Tendenzen, Job und Geld. Ihre Meinung ist gefragt. Sie betrachten Dinge sachlich und intuitiv. Zugleich, darum geht es ja auch heute. Ihr Liebe, Sie wollen ihre erotischen Fantasien ausleben. Es geht heiß her. Noch ein Kaffee?
So.
Gesundheit.
Na, ich wollte gerade sagen, über Intimbehaarung haben wir schon gesprochen. Na, da habt ihr einen wichtigen Termin, ich erzähle was. Das kann man alles drehen, wie man
will. Man kann es immer rauslesen. Ne? Gesundheit, setzen Sie sich möglichst nicht zu viele Termine. Hast du noch mehr als mich? Teilen Sie sich Ihre Kräfte gut ein für die erotischen Abenteuer, die heute Abend noch kommen mögen.
Mensch, Tipp. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben sogar das kennengelernt. Ein Tipp, ja, ein Tipp ist immer gut.
Ein Spaziergang in der Natur verspricht innere Ruhe. Ich finde, das ist aber auch schon ein bisschen widersprüchlich bei dir, ne? Also zum einen geht's hoch her hier mit deinen Fantasien und dann heißt es, oder andererseits, man kann sagen, ja, das kann man so verstehen, von wegen, komm mal wieder runter. Zum Thema Sterne, was fällt uns da noch ein?
Ich habe neulich mit jemandem diskutiert, also da ging es aber um den Mond. Ich versuche jetzt immer aufzuschreiben, ich schlafe manchmal wirklich erstaunlich schlecht.
Führst du jetzt einen Mondkalender?
Nee, nicht einen Mondkalender, aber ich mache immer, wenn ich schlecht schlafe, gucke ich nach, weil ich das Gefühl habe, dass ich, wenn Vollmond ist, wirklich immer so zwei Nächte aufeinander ganz schlecht schlafen kann. Also jetzt versuche ich das sozusagen mal empirisch in einer kleinen Heimstudie herauszufinden, ob ich öfter schlecht schlafe im Vergleich zu Vollmondnächten, also wenn nicht Vollmond ist, oder wirklich immer nur an Vollmondnächten.
Da-da. Und was machst du, wenn du noch nicht pennen kannst? Gehst du zum Kühlschrank oder trinkst du? Oder beides?
Ich mache dann Sport, aber in Gedanken nur.
Sport?
Ja, so wie Schäfchen zählen mit Sit-Ups. Weil ich kann nicht Schäfchen zählen, weil immer spätestens das dritte bleibt fürchterlich mit den Hinterläufen hängen im Zaun und verletzt sich.
Und dann musst du lachen?
Nee, dann bin ich immer tief erschüttert über meine eigenen Gedanken.
Danke. Zurück zum Aktuellen, bitte.
Zurück quasi in die USA. Wir haben gerade über deine Wahrnehmung gesprochen vor einem Jahr, kurz nach der Amtsenthebung. Warst du seitdem nochmal da?
Nee, dieses Jahr noch nicht.
Okay, aber du kriegst es ja mit in den Medien, du hast Verwandtschaft da.
Ja.
Wie nimmst du die Sichtweise der Menschen auf Trump heute wahr?
Also einerseits, bis vor kurzem war es so, dass meine Freunde und Bekannte, die eben so liberal sind und demokratisch, die haben dann gesagt, es kann doch nicht sein, es kommen immer mehr Sachen zum Vorschein, wie bescheuert dieser Typ ist, wie egomanisch, egozentrisch und ignorant.
Das kann man auch nicht mehr als Ausnahmen und mal was Blödes gesagt verbuchen,
nein,
oder? In dieser Masse.
So, ne? Und die haben gesagt, warum werden die Amerikaner, die anderen denn nicht wach? Also wie könnt ihr das nicht mitbekommen? Und umgekehrt war es dann so, dass mein Onkel und meine Tante letztes Jahr dann noch nach Deutschland kamen. Und dann habe ich auch gesagt, jetzt ein halbes Jahr danach, denkt ihr immer noch genauso? Und die haben gesagt, ja, wir sind entsetzt, was ihr hier für ein schlechtes Bild von dem habt. Der macht genau das, was er gesagt hat. Und hier mit eurem europäischen Medien, da stürzt ihr euch halt nur auf alles, was irgendwie mal schlecht ist. Und also sie waren wirklich entsetzt. Sie hatten in ihrem Hotelzimmer irgendwie so, ich glaube auch deutsches Fernsehen, dann mit englischen Untertiteln oder was. Und dann waren die völlig brüskiert.
Für mich ist das, bei Michael Ende ist es, glaube ich, da gibt es diese Figur des Scheinriesen.
Ja, der immer kleiner wird, je näher er kommt.
Ja, und so erlebe ich das ein bisschen mit Trump. Also bei aller Sorge, die auch ich hatte, und er sitzt immer noch an diesem roten Knopf. Wobei, wenn man den roten Knopf drückt, kommt wohl nur der Butler. Die Atomcodes und so, das ist ja in diesem Bowl, in diesem Koffer. Mhm. Naja, er hat Macht und er stellt eine Gefahr dar. Nur in der Summe, ich habe einfach viel Angst verloren. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Weil der Nachbar so einen gefährlichen Hund hat, der immer an Zaun springt und wahnsinnig dort kläfft, wenn du vorbeikommst.
Ja.
Und du halt Angst hast, springt er jetzt rüber und beißt mich in den Hintern? Oder,
ne, oder du siehst diesen Hund erst nicht und dann irgendwann schaust du ihn an und es ist ein...
Oder hat er ganz kleine Hände.
Es ist ein Pinscher oder ein Dackel. Ja. Das ist meine Wahrnehmung. Bei aller Problematik hat Trump für mich viel Schrecken verloren. wenn man das jetzt mal übertragen würde auf die Demokraten, gibt es da einen ähnlichen Effekt?
Ich glaube, die sind teilweise sehr hoffnungsfroh, dass es tatsächlich dazu führen kann, dass mehr Menschen verstehen, dass der ja halt Blender ist. Die Frage, das war ja auch jetzt gerade in den letzten Tagen nach dieser Rede von Oprah Winfrey bei den Golden Globes, weiß nicht, ob du die gesehen, gehört, gelesen hast. Was wollen Sie dem eigentlich entgegensetzen?
Na, Oprah würde funktionieren, habe ich gedacht, als ich einen O-Ton im Radio hörte.
Ja,
also Dwayne Johnson wäre auch noch da, der möchte ja gerne.
Ja, gut. Also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so mit Dwayne The Rock Johnson beschäftigt. Bei Oprah, natürlich, die hat über Jahre hinweg mit ihrer Talkshow viele Leute erreicht. Die kann Themen so besprechen, dass Leute die verstehen. Aber ich frage mich, wäre es nicht doch sinnvoll, auch jemanden zu haben, der ein bisschen Erfahrung hat,
der auf das dem Geschäft politischen...
Ja,
ne? Was ja offenbar aktuell nicht viele tun in der Administration.
Nee, weil ich finde auch bei so einem Job, ne, Try and Error oder so, der man lernt schon irgendwie beim Machen. Also das finde ich echt gesagt, bei so einem Beruf, das würde man ja bei einem Arzt auch nicht wollen. Ne? Dass einer sagt, so, ich bin jetzt mal Gehirnchirurg, ich werde schon sehen, wie das alles ist, wenn wir das Ding erstmal aufschneiden. Wobei man darf natürlich, ich weiß nicht, bei den Republikanern könnte ich mir vorstellen, dass die dann auch irgendwann versucht zu sagen, ja, okay, das ist auch eigentlich nicht mehr unser Trump, aber wartet mal ab, was wir als nächstes in der Hand haben. So. Also, dass dann sozusagen diese Figur da verliert, diese Trump-Figur, und die dann aber anfangen, sozusagen ein neues Bild aufzubauen. Ob das dann aber wirklich die ganz äußeren rechten Hardliner sind oder so moderate Republikaner, das wird sich zeigen.
Und jetzt bitte Thema 3 aus dem Sack.
Du machst das mit links jetzt, oder?
Ja,
linker Hand einmal, bitte. Willst du mal was stellen eigentlich? Das wäre die Gelegenheit.
Ja, ich bin mal wieder hier.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Ich würde noch einen grünen Tee nehmen. Eine Tasse, aber wird reichen.
Haben wir nur eine Sorte
nochmal? Ja, dann nehme ich die. Genau.
Ich nehme gerne noch so ein Cappuccino.
Dankeschön.
Super.
So, was hast du denn da?
Wasser.
Wasser? Wasser lassen. Ich habe ja gehört, du lässt auch mal gerne im Wasser Wasser.
Ja, das ist eine, also
sehr, das ist eine Legende.
Eine sehr kontroverse Stelle im Buch.
Ja.
Da habe ich geschrieben, ich pinkel gerne ins Meer.
Ja, und dürfen wir das hier sagen? Klar dürfen wir das sagen. Es gab eine Auseinandersetzung mit deinem Lektor und deinem Verlag. Die fand das nicht so... oder also, sagen wir so, es gab harte Verhandlungen.
Es gab harte Verhandlungen um diesen Satz. Na klar, weil die wollen einen natürlich auch beschützen und so und sagen, guck mal, muss auch dein Image denken. Und ich dachte, na gut, aber was ist denn eigentlich mein Image? Und es war einfach nur sowas, so ein Moment. Ich glaube, das hat jeder hat das schon mal gemacht, ins Wasser gepinkelt.
Nein.
Und ich habe ja jetzt nicht gesagt, ich kacke in die Dusche oder so, sondern...
Das hast du sehr schön gesagt.
Und habe dann gesagt, und außerdem schwimme ich gerne nackt auch. Noch lieber, als ins Meer zu pinkeln.
Ja.
So. Wobei das eine halt auch nie das andere
ausschließt. Wenn beides zusammenkommt, dann bist du im Himmel.
Ja, genau.
Das ist dann der perfekte Urlaub.
Naja, aber guck mal, niemand, der das macht, der irgendwie jetzt im Meer schwimmen ist und dann denkt, ach Mensch, ich muss mal Pipi machen, warte doch mal kurz, dann tappel, zurück an den Strand und dann trocknet man sich erstmal ab und dann zieht man sich
also
an.
Also
das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht.
Ich würde auch die These unterschreiben. 99,9% der Menschen haben das irgendwann in ihrem Leben schon mal gemacht, zwischen 5 und... Aber auch gerne
und
75.
Ab 75 auf jeden Fall.
Ich glaube, im Hallenbad ist das doof.
Nee, im Schwimmbad will ich es auch nicht machen. Das finde ich
nee, das wäre auch einfach auffällig. Wir gehen ja oft segeln im Sommer hier auf Wannsee und Havel und dann, wir haben kein Klo. Ich sage immer so, okay, ihr geht jetzt nochmal an Land. Es sei denn, ihr wollt schwimmen gehen. Irgendwann.
Ja.
Das versteht jeder sofort.
Ja, klar.
Da hat auch noch nie einer gesagt, was denkst du
was
denn
von uns? Was
soll
denn das bedeuten, ja?
Die Leute grinsen immer.
Mhm. Aber kennst du diesen urbanen Mythos von dieser Chemikalie?
Nee,
das haben uns auch meine Eltern immer beigebracht.
Ja?
Dass sie gesagt haben...
Beigebracht? Sie haben euch einen nach urbanen Mythen erzogen. Das ist auch sehr schön.
Darauf basiert alle meine Erziehung auf urbanen
Mythen. Ja, damit können wir jetzt auch wieder den Bogen zu Trump spannen, aber egal. Erzähl mal die Geschichte.
Nee, das ist einfach, also ich glaube, dass viele Leute, ich weiß nicht, bin ich auch die Einzige, dass sich die immer gesagt haben, dass in so öffentlichen Schwimmbädern, da haben die so eine Chemikalie und wenn man reinpinkelt, dann entsteht so ein farbiges, so ein Farbding
um einen herum. So wie bei Banknoten, wenn man die klaut, ja, dass die so ein
Schutz... So ein Farbbeutel los.
Ja.
Dankeschön.
Konntest du diesen Mythos belegen? Bist du dem nachgegangen?
Das weiß ich nicht mehr. Weil ich da wirklich auch klein war.
Du hast dich nicht getraut dann?
Nee, ich habe mich nicht getraut, weil das wäre natürlich obermega peinlich, ne?
Das haben deine Eltern aber schon sehr geschickt gemacht, glaube ich.
Ja, die waren geschickt.
Die wussten natürlich, dass das Bullshit ist.
Bullshit.
Aber sie haben euch Kinder so hervorragend dazu gebracht,
das
nicht zu tun.
Bist du so jemand, trinkst du Leitungswasser?
Generell ja, aber bei mir, ich wohne im vierten Stock Altbau und es ist so ein bisschen, es ist sehr kalkig hier in Berlin und B, traue ich den Leitungen nicht so ganz. Also ich trinke damit meinen Kaffee und so. Aber
wegen Legionellen?
Ja, da war in der Tat das Gesundheitsamt, war ein paar Mal da, die haben, ich glaube, unser ganzes Viertel geprüft und die Frau meinte, lassen das Wasser laufen morgens. Also ich spüle meistens erst so ein bisschen was ab, bevor ich Wasser jetzt nehme. Ich trinke es gerne, aber nicht... Ich schleppe immer noch Kisten in den vierten Stock. Und du?
Ja, ich hasse Kisten schleppen. Ich habe so einen Wassermax. Ich mag ja gerne Sprudelwasser. Also, ja, ne, wo man sich mit so Patronen also selber die Kohlensäure ins Wasser schießen kann.
Vielen Dank. Zurück zum aktuellen Bitte.
Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Wir haben jetzt Fire and Fury, dieses Buch, was auch nicht unumstritten ist. Da war ein ganz kluger Artikel in der Süddeutschen, den ich gelesen habe, der sagt, okay, wenn nur 50% davon stimmen, reicht. Schlimm genug. Und ich gehe mal davon aus, weil dieser Autor, der weiß, der versteht sein Handwerk durchaus, auch wenn er Ungenauigkeiten hat, auf diese 50% kommt man. Wir haben die Russland-Affäre, wir haben die Diskussion um seine Gesundheit, die durchaus ernst zu nehmen ist. Ich glaube, es ist eine Vereinigung von Psychiatern in den USA oder weltweit, die gesagt haben, okay, Ferndiagnosen macht man nicht, aber den Trump müssen wir uns jetzt mal anschauen. Und das Ergebnis war auch nicht schmeichelhaft. Wie denkst du, geht es weiter?
Ich fürchte, es geht jetzt erstmal so weiter. Ich hoffe, dass es keine zweite Amtszeit so weitergeht. Ich finde auch so sein psychischer Gesundheitszustand. Also mir kommt Trump ja wirklich immer vor, auch wie so ein kleines, trotziges Kind. Weißt du, dass so irgendwie so ein Glas Traubensaft so auf einem weißen Teppich, ich meine, der trinkt ja nicht mal Alkohol, wenn angeblich. Wenn,
das,
könnte man einiges besser verstehen.
Das ist das einzig Sympathische an ihm. Warum, ja, der Grund, warum er keinen Alkohol trinkt. Nee, es ist wohl wegen seines Bruders, der Alkoholiker war. Da hat er auch mal einen sehr emotionalen O-Ton gegeben im letzten Jahr. Da hat er wohl einen guten Grund für.
Okay.
Der sehr traurig ist. Ich glaube, der ist gestorben auch. In sehr recht jungen Jahren, sein Bruder.
Na gut, jedenfalls, dann Traubensaft, sagen wir. Er ist wie ein Kind, das roten Traubensaft auf einen weißen Teppich kippt.
Er ist so ein trotziger 7, 8, 9.
Ganz genau. Weißt du, genau. Und dann sagst du hier, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Und dann stellt er einfach einen Fuß drauf und sagt, gar nichts habe ich gemacht, war ich nicht. Und dann sagst du, ich kann sehen, wie der Traubensaft noch an deiner Hand runterdröppelt, genau auf deinen Schuh, unter dem Flink. Und dann sagt er, nee, das warst du nämlich.
Ja.
So, also... Der hat einfach überhaupt keine Scham davor, entweder alles auch dann abzustreiten oder zu sagen, nee, das ist, guck doch erstmal bei den anderen allen. Das finde ich, also gerade jetzt keine besonders präsidiale Eigenschaft. Ich finde es nicht mal eine angenehme Eigenschaft. Also wenn ich so einen Freund hätte, würde ich sagen, pass mal auf.
Ja, das wäre ja nicht dein Freund.
Ne, du musst mal wirklich gucken.
Genau, ja, so einen Menschen willst du kennenlernen, weil ist er dir noch anfangs sympathisch, aber nach einer Weile würdest du gleich schnell sagen, sorry, brauche ich nicht in meinem Leben. Ne?
Ja, aber ich frage mich auch, wie viel davon auch so eine Art Berechnung ist. Ne? Weil du merkst ja schon, auch bei großen Teilen der amerikanischen Bevölkerung, oder die auch Republikaner sind, da trifft er ja ein Schwarze. Die sagen ja wirklich, der spricht aus, was wir denken. Ne? Also es ist kein Afroamerikaner, das ist ein Neger. So, ne? Das ist, der ist von der demokratischen Presse so, das ist ein Spasti. Also... Ja, und ich glaube, dass das auch ein bisschen, ja, dass das schon auch durchaus berechnend sein könnte in meiner Vorstellung.
Ich glaube, da ist teils Berechnung bei. Es sind ja auch Nebelkerzen, wenn Trump mit Banalitäten für Gesprächsstoff sorgt und hintenrum werden einfach ein paar Beschlüsse durchgebracht, was ja so passiert ist in der Vergangenheit. Das kann, glaube ich, schon mal Taktik sein, nur wenn ich dieses Gesamtbild betrachte, ist da so viel Chaos, dass ich nicht glaube, dass das eine Linie hat, von wegen, ja, unsere Strategie ist, wir pöbeln, wir lenken ab, um hintenrum das Land umzubauen. Dafür ist ja auch zu wenig kann er ja durchsetzen oder konnte er bisher durchsetzen. Mhm. Er kann ablenken, aber ich glaube, vieles wirkt so impulsiv.
Ja.
Dem würde ich da taktische Gedanken absprechen.
Aber wenn du so, wärst du gerne mal so in seinem Kopf drin? Ne? Ja, also ich denke mir das zum Beispiel immer bei Angela Merkel. Ne? Das, ich habe so die Vorstellung, wenn die abends ins Bett geht zu Joachim, ich frage nicht warum, aber ich glaube, dass die so Partner-Pyjamas tragen. und dann, ja, dann sitzen die so nebeneinander im Bett, der eine vielleicht die Süddeutsche, der andere noch die FAZ und ach, wie war dein Tag, Schatz und so. Und da würde ich gerne mal hören, was die so sagt.
Also die hat ja mal ein Interview gegeben, ich glaube, es war bei dieser Brigitte-Veranstaltung.
Ah ja, oh.
Und da hat sie gesagt, ich gebe es jetzt aus dem Kopf wieder, ich weiß nicht, ob es eins zu eins stimmt, aber es war so nach dem Motto, ja, wenn ich in der Küche stehe und koche, dann denke ich ja nicht, oh, jetzt kocht hier die Bundeskanzlerin. ja,
also, aber ich glaube, Trump, vergisst, also der würde auch nicht selber kochen, aber ich glaube, der denkt das wirklich die ganze Zeit.
Oh, der Präsident isst jetzt seinen Cheeseburger im Bett.
Ganz genau.
Zurück zu dem, was du erwartest. Glaubst du, er macht die 4 Jahre voll?
Ja. Also ich glaube, er wird nicht von selber gehen. Dafür ist sein Ego viel zu groß.
So. Weil dann wird er erst recht um sich schlagen.
Ich glaube auch, ja.
Aber das wird doch nur funktionieren, wenn die Administration es schafft, ihn zu kontrollieren und die Dinge im Hintergrund zu steuern.
Ja, oder zu sagen, man arbeitet halt einfach um den drumherum. Ne?
Ja, genau das.
So. Aber von selber wird er nicht aufhören. Ich glaube, dass diese Amtsenthebungsverfahren, also das war ja am Anfang so die Hoffnung von vielen. Das haben mir auch ein, zwei Leute in den Staaten erzählt, haben gesagt, ey, wir kriegen so ein Amtsenthebungsverfahren durch. Aber es ist ja auch ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Glaube ich auch nicht. Aber stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Der würde noch eine zweite Amtszeit machen.
Das ist eigentlich nicht vorstellbar.
Also, ja gut, aber wir haben auch vorher, hat auch keiner gedacht, dass der Präsident werden könnte. Warum der Präsident geworden ist, das habe ich verstanden, so während dieser
Zeit.
Warum
ist er Präsident geworden?
Weil die Leute einfach über so eine lange Zeit mit ihren Ängsten und Nöten sich alleingelassen gefühlt haben. Denn wenn man neue Gesetze macht, auch sowas wie zum Beispiel Obamacare, dann funktioniert das eben nicht von heute auf morgen. Dann ist auch das ein Prozess. Man muss gucken, wie funktioniert das, wie ist es am besten, wie kann man es lösen, dass man allen hilft. Und währenddessen werden die Leute immer bockiger und sagen, ey, ich verliere meinen Job im Kohlebau wegen diesem komischen, verrückten Klimagedöns. Jetzt gibt es eine Krankenversicherung, die ist aber so teuer, ich kann das alles gar nicht bezahlen. Also wie viel soll ich denn noch mitmachen hier mit meiner 5-köpfigen Familie in meinem 60 Quadratmeter Häuschen, mitten in Arizona, im Nirgendwo? Und dann musst du dir vorstellen, dann kommt einer und sagt, ja, aber bei uns, bei den Demokraten, wir werden das alles irgendwie schon hinkriegen und es wird besser und für die ganze Welt und für alle. Und dann kommt so ein Trump und sagt, pass mal auf, Klosterman, was auch immer du für ein Problem hast, ich löse es. Und ich löse es richtig geil. Ich werde es so geil lösen, dass du dich nicht mal daran erinnern kannst, dass du hier ein Problem gehabt hast. Und für dich, für deine Kinder, für alle, weil du bist ein Amerikaner.
Auf die Amerikaner reagieren, ansprechen.
Natürlich.
Ne?
Ja. Also sozusagen, wenn du dann auch nicht über die Bildung verfügst, dass du das dann hinterfragen kannst. Ne? Also was klingt denn besser, wenn ich sage, du hast bald wieder einen Job, eine Krankenversicherung und wirst genug verdienen? Oder dass du dann sagst, naja gut, aber wie willst du das denn anstellen? Und dann sag ich, ja, Politik, davon hast du keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich kann es einfach machen.
Mit Blick auf eine zweite Amtszeit könnte das ja wiederum dafür sorgen, dass er nicht wiedergewählt wird, weil die Leute natürlich im Alltag keine Veränderung spüren.
Ja, hoffentlich. Oder dass sie auch merken, dass diese Fingerzeigerei, die er mit seinen kleinen Wursthänden macht, sich irgendwann auch erschöpft. Ich könnte auch sagen, ich gehe heute Abend ins Casino am Potsdamer Platz und da gewinne ich 100.000 Euro. Und dann sagt einer morgen früh zu mir, sag mal, Katha, wolltest du nicht 100.000 Euro gewinnen? Sag ich, ja, aber Martin hat mich die ganze Zeit vollgequatscht im Lenz. Ich konnte ja gar nicht hingehen, sonst hätte ich ja gewonnen. Also weißt du, das ist so eine Art von verquerer Logik.
Was, du persönlich, was hoffst du denn mit Blick auf die kommenden Monate, Jahre, mit Blick auf Trump und die USA?
Also ich hoffe, dass es alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich hoffe, dass auch die Kräfte, denen ich mich näher fühle, nämlich so liberalen und demokratischen, dass die nicht so eine, so wie ihr das macht, wie nennt man das denn, quid pro quo. Wir hatten das schon ein paar Mal, dass dann auch sozusagen Sachen erfunden wurden über Trump, die dann aufgedeckt worden sind, wie der den scheiß Keulkarpfen füttert oder was. Das finde ich blöd, also sozusagen dem noch mehr Futter zu geben, sondern ruhig zu bleiben und zu sagen, nicht wer am lautesten schreit, hat recht, sondern dass sich das alles so ein bisschen beruhigt und man vielleicht auf politischer Ebene eher gucken kann, den zu enttarnen, zu sagen, ja, das hast du versprochen, das funktioniert nicht. Du hast gesagt, die Mexikaner, die drücken wir die Rechnung für die Mauer auf, jetzt musst du doch irgendwie zum Kongress gehen und sagen, und ich hoffe, dass die Welt wieder ein bisschen näher zusammenrückt, weil ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber auch diese Spaltung, die wir hier in Deutschland hatten vor der Wahl mit der AfD und so, ich finde, dieses Phänomen ist nicht was rein Amerikanisches, sondern haben wir auch zu Teilen in Europa, auch mit dem Brexit, und über Russland brauchen wir gar nicht sprechen. Ich finde das gut, wenn die Leute wieder ein bisschen mehr wir und weniger ich machen würden.
Katharina Stüber, vielen Dank, dass du zu Gast warst im Interview mit dem Sack, Folge Nummer 0006.
Grandios.
Katharina hat ein Buch geschrieben, Unzensiert durch Amerika, erschienen bei Goldmann. Darin ihre Geschichte, ein Roadtrip, Suche bei Freunden, Bekannten, Familie.
Und Fremden.
Kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump in den USA. Infos zu dir finden sich im Internet.
Ja.
Katharina mit TH, Stüber mit OE. Einfach mal eingeben, da kommt eine Menge Facebook-Seite, Internetseite und so weiter. Ja, Infos zum Interview mit dem Sack finden sich ebenfalls im Internet. Einfach mal eingeben, Interview und dann Hashtag, klein und zusammen dann mit dem Sack, gibt eine Facebook-Seite. Das Ganze findet sich bei iTunes und so weiter.
Vielen Dank, es hat mir ja großen Spaß gemacht. Ich könnte mit dir stundenlang sitzen und noch Karten aus dem Sack ziehen und darüber mit dir sprechen.
Tschüss.
Danke.